Wichtig ist es ja zu verstehen, dass Gefühle ihre Berechtigung haben und dass man versteht, wenn ein Kind zum Beispiel auch mal traurig ist, nicht gut drauf ist, dass das okay ist. Da war das so, das Kind ist selber mit seiner Mama geflohen aus Afghanistan. Die Mama hat vor dem Kind dann gesagt, so ja, er hat dadurch eine Kindheit gehabt. Bei Rebecca Kinder weiß man halt nicht, wie alt die Kinder werden. Die hat mir gezeigt, dass es wert war zu kämpfen. Und das ist genau das, wo früher für mich andere gekämpft haben, dass ich das jetzt zurückgeben kann.
Herzlich willkommen bei Hello Heroes, dem Podcast für Inklusion, Vielfalt und echte Lebensgeschichten. Hier spricht Anushka Bayer mit inspirierenden Gästen, die bewegen, berühren und neue Perspektiven eröffnen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu wahrscheinlich der letzten Episode von Hello Heroes in 2025. Tatsächlich sind wir schon in der Adventszeit und ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Marie Ganbari zu begrüßen. Marie ist aus Münster und ja, sie ist, wie sie sich selbst nennt, Bildungsvisionärin. Finde ich ganz interessant. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Sie ist promovierte Sportpsychologin, Dozentin, Lehrerin und vor allem, und deswegen ist sie heute hier, die Gründerin von Sportpaten. Seit über 12 Jahren bringt sie Studierende und Kinder im 1-zu-1-Mentoring zusammen. Durch Sport, Bewegung und vor allem durch echte Beziehungen. Über 1000 Kinder haben dadurch mehr Selbstwert, Resilienz und Vertrauen gewonnen. Marie sagt, echte Bildung beginnt mit Empathie und endet mit Empowerment. Und genau darum geht es heute. Wie schaffen wir eigentlich Räume, in denen Kinder wirklich gesehen werden? Was können wir alle davon lernen? Diese Fragen möchte ich unter anderem heute Marie stellen. Und ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Marie. Hallo.
Hallo, ganz, ganz lieben Dank, Anushka. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und finde es großartig auch, was ihr macht und wie ihr da Kinder stärkt und einen Blick dafür habt. Und genau, deswegen bin ich mega dankbar, auch hier zu sein heute. Und du hast gerade gesagt, wir haben jetzt diese 1000 Kinder seit 2012 gestärkt, 1000 Studierende ausgebildet. Und genau das macht die Zahl auch so magisch, weil wir haben jetzt die Adventszeit und wenn ich sehe, dass Kinderaugen wieder leuchten und wir ein Zeichen für Kinder setzen, man Kinder stark machen kann, aber auch gleichzeitig Studierende über Empathie besser qualifiziert, dass die auch bestehen, wie werden unterschiedliche Menschen groß, was bedeutet es, unterschiedliche Sozialisationsbedingungen zu haben, um dann wieder auch sich besser in Kinder hineinzufühlen wirklich und hineinzuversetzen, genau, das ist einfach was ganz Großartiges. Und gerade in dieser Adventszeit, finde ich, wird man auch noch mal nachdenklich. Man denkt auch mal drüber nach, so was ist eigentlich das Wichtige, worauf es ankommt im Leben? Warum ist es wichtig, dass man jedem Kind die Chance gibt? Und es ist irgendwie so eine magische Zeit. Und deswegen ist es auch sehr schön, hier zu sein, weil genau das soll Sportpart nämlich auch sein. Das Strahlen der von den Kindern, die es verloren haben, wieder zurückgeben und jedem Kind die Möglichkeit geben, sein Strahlen beizubehalten in seinen Augen, seinen Glauben an sich selbst und auch Studierende zu zeigen aus unterschiedlichen Fachbereichen, so hey, man kann Empathie lernen. Du musst lernen, dich selbst zu reflektieren, dich in andere Sozialisationen hineinzuversetzen. Genau, deswegen ganz lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und über die Geschichte von Sportpaten berichten darf und genau, wir gemeinsam für Kinder uns weiter einsetzen. Das freut mich wirklich sehr und ist eine große Ehre für mich.
So sind wir ja auch ins Gespräch gekommen. Wir haben uns kennengelernt, wir wurden einander vorgestellt, weil wir beide eben jeweils unsere eigene Initiative gegründet haben. Und das finde ich so großartig auch, dass ich ja mich da auch mit dir austauschen kann. Aber erzähl doch mal, was genau ist denn Sportpaten?
Genau, Sportpaten, hast du gerade schon schön eingeleitet, ist ein 1-zu-1-Mentoring-Konzept. Gleichzeitig ist es aber auch ein interdisziplinäres Seminar an der Universität Münster, was Studierende dafür qualifiziert, mithilfe von wirklich essentiellen Theorien aus der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie Kindern zu helfen und diese zu transferieren in die Praxis. Das heißt also wirklich Forschung nahbar zu machen, Forschung für die Gesellschaft greifbar zu machen und auch für mich später als Studierender, wie kann ich psychologische Forschung nutzen, um wiederum auch bestmöglichst mich weiterzuentwickeln, aber auch um die Menschen um mich herum, mit denen ich zusammenarbeite, weiterzuentwickeln. Gleichzeitig aber auch das für Kinder zu machen. Was bedeutet Selbstwirksamkeit? Was bedeutet Selbstkonzept? Was bedeutet es, motiviert zu sein, Freude und Spaß an Bewegung zu haben? Und genau
Das lernen die Studierenden wirklich durch Fallbeispiele, durch Supervision, durch Reflexion, wo aber auch immer wieder Theorie mit Praxis verbunden wird, Forschung greifbar wird, wirklich so ein Hands-on-Learning und gleichzeitig die Studierenden aber auch lernen, sich selbst zu reflektieren, also wirklich die eigene Bildungsbiografie zu analysieren und zu verstehen auch. Denn erst wenn ich mich selbst quasi meine Sozialisation kenne, wenn ich selbst mich in meine eigene Bildungsbiografie hineinversetzen kann und weiß, was hat mich gestärkt, wo hatte ich Herausforderungen, was ist wichtig für ein Kind, um groß zu werden, erst dann kann ich mich auch wiederum in andere unterschiedliche Sozialisationen hineinversetzen und ein Feingefühl dafür bekommen, was genau dieser kleine Mensch, genau das Gegenüber auch braucht und wie ich dieses Gegenüber stärken kann und wirklich dann auch über Empathie empowern kann.
Das heißt, diese Studierenden haben dann direkt auch schon Vorschläge von einem Partner oder wie läuft denn die Vermittlung der Paten?
Genau, die Vermittlung, wir kooperieren in Münster mit unseren Schulen, das sind Grundschulen und weiterführende Schulen und wir arbeiten da ganz engmaschig, also ich und mein Team mit den Klassenlehrern, mit den Ansprechpartnern der Schulen zusammen und wir holen uns die Klassenlehrer als Experten mit quasi in unser Team. Das heißt, die Schulen machen uns Vorschläge, die Kinder können sich aber auch selber vorschlagen. Wichtig ist immer, dass wir ganz viele unterschiedliche Kinder dabei haben, weil wir stärkenorientiert bei Sportpaten arbeiten. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Kinder dabei, so wie die Gesellschaft auch ist. Wirklich Vielfalt ist Sportpaten. Jedes Kind hat es verdient, gesehen zu werden. Jedes Kind hat es verdient, einen Sportpaten zu bekommen. Und gemeinsam mit den Klassenlehrern werden dann quasi die Vorschläge durchgegangen oder auch die Kinder, die sich selbst gesagt haben, ich würde gerne einen Sportpaten haben. Und dann quasi wählen wir die sozusagen aus. Wir haben jedes Jahr so circa 100 bis 120 Sportpatenstudierende. Und die matchen wir dann mit Persönlichkeitskriterien passend für das Kind sozusagen mit dem Sportpaten oder der Sportpate dann.
Aber man muss dafür nicht Psychologiestudent sein, oder?
Nein, man kann Sportwissenschaftsstudierender sein, man kann Lehramtsstudent sein, Studierende, man kann Rechtswissenschaftsstudierende, BWL-Studierende, genau.
Also querbeet.
Medizinstudierende auch unter anderem, weil empathische Kompetenzen, die wirklich Zukunftskompetenz ist, die wir in jedem Beruf brauchen. Und diese Kompetenz, Empathie, soziale Kompetenzen, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz unterscheidet uns von künstlicher Intelligenz. Und genau da ist es halt essentiell, dass genau diese Kompetenzen, also die Soft Skills des 20. Jahrhunderts, weiter zu stärken, weil das sind genau die Hard Skills, die wir fürs 21. Jahrhundert benötigen, was auch unter anderem der Bildungsdirektor der OECD, Andreas Schleicher, sagt, der uns auch international unterstützt. Genau darauf kommt es an. Und man lernt aber Empathie nur, wenn ich auch mit Menschen zusammenarbeite, wenn ich immer wieder in die Reflexion gehe, mich immer wieder ein Stück zurücknehme und gucke, okay, warum reagiert das Gegenüber vielleicht traurig oder auch, wenn jemand wütend ist, welchen Hintergrund hat das? Wie kommt das zustande? Und häufig passiert es bei Menschen so, dass wenn jemand traurig ist, wütend ist oder auch Gefühle hat, die er nicht ausspricht, dass einige Menschen das auf sich projizieren und sagen so, okay, was habe ich wieder falsch gemacht? Warum ist denn jetzt da so eine komische Situation? Wichtig ist es ja zu verstehen, dass Gefühle ihre Berechtigung haben und dass man versteht, wenn ein Kind zum Beispiel auch mal traurig ist, nicht gut drauf ist, dass das okay ist und das erstmal anzunehmen und dann zu gucken, okay, woher kommt das denn? Und zuzuhören. Also zuhören ist ein ganz wichtiges Tool bei Empathie, das auch weiter zu trainieren und sich immer wieder in unterschiedliche Fallbeispiele, Perspektiven hineinzuversetzen, ohne diese zu werten.
Das klingt jetzt alles schon sehr fachlich, sehr theoretisch. Mhm. Wie könnt ihr denn wirklich so ganz junge Studenten, die kommen ja gerade irgendwie von der Schule, haben vielleicht ein Gap Year, waren im Ausland, kommen frisch an die Uni, sind irgendwie voller Lebensdrang, wollen Freunde treffen. Wie gewinnt ihr die dafür?
Die Studierenden, wir haben das integriert in die quasi Studierendenordnung der Fachbereiche. Bei dem Lehramtsstudium ist es unter anderem als BFP-Praktikum oder EOP-Praktikum möglich, gleichzeitig aber auch als allgemeine Studien. Bei der Rechtswissenschaft als Schlüsselqualifikation, bei der Medizin als Vorklinik und quasi Nachklinik-Wahlschein, bei der Sportwissenschaft ist das integriert in M10 und mit einer Modulabschlussprüfung verbunden. Das heißt, wir haben quasi, und bei der BWL als Schlüsselqualifikation, wir arbeiten halt da auch mit den Fachbereichen zusammen und gucken, dass quasi die Studierenden natürlich auch in Anführungsstrichen Punkte für ihr Studium sammeln können, also quasi institutionalisiertes Ehrenamt, gleichzeitig natürlich aber auch fachlich
bestmöglichst ausgebildet werden in sozialen, emotionalen Kompetenzen und natürlich auch, weil wir halt auch supervisieren und coachen. Das heißt, jeder Studierende, der normalerweise zu einem Coach oder Supervisor gehen würde, das boomt ja auch gerade, wenn man sich die Social Media Bubbles sich anschaut sozusagen, das ist sozusagen noch mit integriert. Das heißt, die Studierenden arbeiten dann natürlich auch viel an ihrer eigenen Selbstwahrnehmung, sozusagen an ihrer eigenen quasi Sozialisation, ne? Wie, welche Stärken habe ich, welche Möglichkeiten, welche Ängste und Triggerpunkte aber auch und welche Schwächen, wo es völlig normal ist, jeder Mensch hat Schwächen, jeder Mensch hat Triggerpunkte und jeder Mensch hat auch Schwächen. Es gibt keinen Menschen, der nur Stärken hat und nur Möglichkeiten. Und die Studierenden setzen sich dann bewusst auch mit ihren Ängsten, Schwächen, Triggerpunkten auch auseinander, um diese zu erkennen, um dann auch zu wissen, okay, wenn etwas hochkommt, was vielleicht von früher irgendwie ausgelöst wurde, dass das dann nicht zum Beispiel in der Arbeit mit den Kindern getriggert wird, aber auch später im Beruf, wenn ich selber gestresst bin sozusagen oder auch herausfordernde Situationen habe, dass ich mir da schon rechtzeitig bewusst bin, als Mensch, okay, da kommt gerade ein Gefühl hoch, das nehme ich wahr, aber das hat vielleicht seine Ursache in dem Moment, eigentlich in der Vergangenheit, aber es erinnert mich jetzt die Situation daran. Das heißt, dadurch werden die Studierenden natürlich auch besser ausgebildet und haben dadurch natürlich ein tolles psychologisches Programm nochmal für sich selbst, aber auch gleichzeitig helfen sie natürlich auch einem Kind. Das heißt, ich kann mich in meinem Studium engagieren, um ein Kind stark zu machen, also Ehrenamt sozusagen, wieder zu supporten, was natürlich dann auch den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN entspricht, das heißt wirklich Quality Education, sich stark machen für andere. Und damit catchen wir natürlich auch die Studierenden, weil das halt ein Win-Win für alle ist, für die Studis natürlich, aber auch natürlich für die Kinder. Und sie merken natürlich, wenn ich etwas Gutes tue für wieder einem Kind, dann fühle ich mich auch wirksam, wie im Sinne
kommt
der
Selbstständigkeit. Kommt ganz viel Gutes zurück, ne?
Und dann kommt ganz viel Gutes zurück.
Genau. Ja. Stichwort Einsamkeit geht ja eigentlich da auch in beide Richtungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Student eben neu nach Münster kommt und noch nicht so viel Kontakt hat, kann er ja darüber auch schön Kontakte knüpfen wiederum.
Genau.
Also erstmal wahrscheinlich ist Sportpaten, seid dann auch ein Team wahrscheinlich, also die Sportpaten unter sich.
Genau.
Und dann hat er Kontakt zu dem Kind oder auch wahrscheinlich zu der Familie. Also wirklich Win-Win, oder?
Ja, genau. Also wir haben halt Kurse, die sind immer eine Größe von 20 Studierenden pro Seminar sozusagen interdisziplinär. Wir bieten jedes Jahr bis zu 6 Sportpartenseminare an. Und da haben die natürlich über die Gruppenaktion, aber auch in dem Seminar, weil die auch in kleinen Gruppen viele Fallbesprechungen machen, entsteht natürlich auch unter den Studierenden eine ganz tolle Vertrauensbasis, gleichzeitig aber auch ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Und dadurch merkt man auch im Seminar bei den Studierenden, dass sie sehr gerne zu dem Seminar kommen und auch gestärkt, auch wenn sie selber mal eine volle Woche hatten, weil jetzt gerade wieder demnächst Prüfungen anstehen, kommen sie nachher aus dem Seminar und haben wirklich auch ein Lächeln und ein Strahlen auf den Lippen und in den Augen sozusagen. Was man ja wieder forschungstechnisch als Selbstwirksamkeit, Überzeugung definieren würde. Das heißt, auch hier wird wieder Forschung lebbar gemacht und damit setzen die sich dann auch auseinander.
Das heißt ja Sportpaten, die machen dann also Sport? Also wie sieht das in der Praxis aus?
In der Praxis sieht es so aus, das ist ein 1-zu-1-Mentoring und wir haben ja ganz viele unterschiedliche Kinder in unserem Projekt. Wie gesagt, wir arbeiten stärkenorientiert, das heißt, jedes Kind hat für uns einen Sportpate verdient und so arbeiten natürlich auch die Sportpaten total vielfältig. Das heißt, jedes Kind ist anders und jede Sportpatenbeziehung ist anders. Das heißt, auch da lernen die Studierenden sich natürlich auf das Kind quasi sich hineinzuversetzen, was das Kind braucht. Und deswegen gibt es da ganz viele unterschiedliche Sportpartnerschaften. Einige gehen zum Beispiel immer wieder schwimmen oder Fahrradfahren oder Fußball spielen, ganz informell. Andere gehen eher lieber spazieren, gehen dann vielleicht ohne Asi. Das heißt auch wirklich, also wenn das jetzt zum Beispiel 6. Klasse ist, gibt es auch Sportpartnerschaften, wo die Jugendlichen gerade auch über die Gespräche ganz viel gestärkt werden. Und dann wird das quasi mit so einem Spaziergang verbunden um dem Asi, weil wir halt nicht mit rein klassischem Sportbegriff arbeiten, sondern wir sehen Sport als körperlich-sportliche Aktivität, also weit gefasst. Dazu gehört wirklich Bewegung im Alltag, Fahrradfahren, spazieren gehen, an der frischen Luft sein, aber auch einfach rausgehen auf den Spielplatz und, wenn man sich jetzt wiederum ein Kind aus der Grundschule hat, dann auch zum Beispiel sich coole Spiele überlegen. Meistens überlegt sich das Kind dann selbst coole Spiele auf dem Spielplatz und der Sportpate macht das dann mit. Aber auch da erfährt das Kind, weil es selber kreativ wird und sich selbst neue, coole, sportliche Spiele überlegt, Selbstwirksamkeit. Und der Sportpate guckt dann, was braucht das Kind
Einige Kinder sind vielleicht sehr lebhaft, andere sind wieder vielleicht ein bisschen ruhiger. Und das ist ganz unterschiedlich. Bei einigen muss man ganz, ganz viel, sag ich mal, Ideen reinbringen und das, so das Kind auch mal motivieren und sagen, so komm, wir üben mal verschiedenste Sachen jede Woche aus. Diese Woche machen wir Fußball. Danach die Woche gehen wir schwimmen zum Beispiel. Danach die Woche klettern, skateboarden oder auch reiten haben wir ja auch mit integriert. Und bei der anderen Sportpartnerschaft kann das sein, dass das Kind so einen genauen Plan schon hat, okay, diese Woche machen wir das zusammen als Sportpatenteam und nächste Woche das. Und dadurch sind die halt ganz, ganz vielfältig und unterschiedlich.
Okay, die machen also unterschiedliche Sportarten.
Genau.
Aha, ja. Die treffen sich dann einmal in der Woche?
Richtig, für 2 bis 3 Stunden.
Und wenn ich jetzt so, also ich habe mich dann committed als Student und bleib dann wie lange dabei? Gibt es da einen Zeitraum?
Genau, wir starten immer im Oktober im Wintersemester und das geht dann immer bis quasi zu den Sommerferien, also ein Schuljahr, kann man sagen.
Also ein Schuljahr.
Genau, ein Schuljahr ab Oktober dann. Okay. Genau. Ja, das ist dann auch nachhaltig. Wenn eine Sportpartnerschaft oder eine Mentoring-Beziehung sehr kurz ist, ist sie zwar für den Moment gut, aber um wirklich Mentoring nachhaltig zu gestalten, ist es zentral, dass das wirklich halt auch quasi von 9 Monaten bis zu einem Jahr geht.
Das heißt, da entstehen ja dann auch richtig Bindungen, Freundschaften,
ja,
oder?
Ja, genau. Haben wir auch. Und einige Sportpatenteams, ich habe letztens noch von Lea eine Sportpatin Kontakt gehabt und dann, sie trifft immer noch ihr Sportpatenkind, beziehungsweise der ist jetzt 17, und die haben immer noch Kontakt. Und das war eine der ersten Sportpatenschaften vor ungefähr 10, 11 Jahren. Und die haben immer noch Kontakt. Johannes auch mit seinem Sportpatenkind. Johannes ist mittlerweile, gehört mit zu meinem Team auch. Multiplikator, das heißt, der leitet auch mit mir zusammen und mit anderen Multiplikatoren die Kurse. Genau.
Gibt es ein Sportpaten-Team? Kann man das so sagen?
Ist es ein Team? Ja, genau.
Was dich ganz besonders berührt hat, eine Geschichte?
Oder gab es sehr viele?
Ja.
Ja. Eine, die mir sehr ans Herz gegangen ist, war von einem Sportpatenkind, einem Sportpaten. Und da war das so, das Kind ist selber mit seiner Mama geflohen aus Afghanistan und das war sehr bewegend, auch die Flucht. Mama ist selber alleinerziehend, hat noch ein jüngeres Geschwisterkind auch und das Kind hatte große Angst vor Wasser. Mhm. Genau, und das war…
ja, wir sind über das Wasser geflohen.
Genau, und das hatte auch, sag ich mal… eine traumatische Erfahrung dadurch und halt hat auch miterlebt, wie der andere umgekommen sind sozusagen und das war, also das war ging einem schon nahe, weil man hat wirklich gemerkt, wie viel in dem Kind steckt und wie viel Traurigkeit und wie viel Trauma auch und ja, das Kind hat es geschafft, wirklich spielerisch, indem die erst in den Wald gegangen sind und über Flüsse so kleine Brücken gebaut haben, dann wieder einen Zugang zu Wasser zu bekommen und kann jetzt schwimmen und ist auch schon 8 Jahre später. Das heißt, das hat sich ganz toll entwickelt.
Schön.
Genau. Wegen Datenschutz sage ich jetzt gerade extra keine Namen. Und das war so eine Geschichte, wenn ich sie auch erzähle, die geht mir immer noch nah. Und ein anderes Kind, hat zum Beispiel sich sehr für andere immer eingesetzt. Und wie gesagt, wir arbeiten ja nicht irgendwie defizitär, sondern immer stärkenorientiert. Deswegen haben wir ganz unterschiedliche Kids dabei. Und das war ein Kind, was immer auch gut in der Schule war und auch sehr kommunikatives, positives Elternhaus. Aber das Kind hat sich immer sehr viel für andere eingesetzt. Und dann haben wir halt auch gemeinsam überlegt und da hatte auch das Kind Lust mit den Klassenlehrern, hey, du machst so viel für andere, irgendwie finden wir es, hast du es auch mal verdient, was Positives, Gutes zurückzubekommen. Und das war da auch total spannend, weil auch da dann die Studierende dann wirklich auch als Sportpartnerin eingesetzt wurde. Genau. Und das war schön. Also da auch zu sehen, so wie unterschiedlich diese Sportpartnerschaften sein können und wie positiv die auch gestaltet werden können.
Und das wird alles begleitet. Also was ist, wenn es Schwierigkeiten gibt zwischen den, gab es auch schon mal den Fall, dass ein Team wieder neu zusammengesetzt wurde, weil es nicht funktioniert hat?
Nicht neu zusammengesetzt, aber natürlich wir, wenn die Studierenden, sag ich mal, auch noch mehr Unterstützung gebraucht haben, um eine Beziehung zum Kind aufzubauen,
Da haben wir natürlich Supervision und Coaching-Angebote in den wöchentlichen Seminaren integriert. Wenn das Semester quasi das Wintersemester erfolgreich geschafft ist, haben wir alle 2 Wochen digitale Supervision. Und da werden dann genau diese Fallbeispiele besprochen. Und in dringenden Fällen sind wir natürlich auch direkt immer, also ich und mein Team, telefonisch erreichbar, sodass da die Studierenden auch bestmöglichst betreut werden. Und dann aber auch lernen, sich selbst zu reflektieren. Wenn zum Beispiel ein Kind am Anfang noch schüchtern ist oder so oder noch nicht so motiviert ist, wie kann ich dann ein Kind motivieren? Und wenn ich mich natürlich dann auch als Mensch zurückziehe, anstatt auf das Kind zuzugehen, entsteht halt keine Beziehung, sondern dann ist es wichtig, das Kind mit an die Hand zu nehmen, ein quasi so ein bisschen so ein Spiegel zu sein, weil wenn ich selber die Welt anlache, dann lacht die Welt mich auch zurück an. Und das ist, geht ja auch in diese Self-Determination Theory, so intrinsische Motivation entsteht halt durch soziale Eingebundenheit. Ja. Und wenn ich positiv, optimistisch, engagiert auf ein Kind zugehe, spürt es ein Kind. Und wenn ich das aber als Studierender vielleicht noch nicht selber so gelernt habe in meiner eigenen Biografie, fangen die es dann aber zu lernen, zu reflektieren und zu verstehen und wachsen dann auch in diesem Sportpartner ja über sich hinaus.
Wie kam es denn eigentlich zu der Gründung? Also was war so deine Motivation, Sportpartner zu gründen? Also wenn du so erzählst, du erzählst ja sehr lebhaft, sehr emotional. Du lebst das was du da tust. Genau. Was hat dich denn motiviert damals?
2007 hatte ich das erste Mal die Idee. Da hatte ich ein Seminar bei meiner quasi, also damaligen, ja, da war ich noch nicht in der Doktorarbeit, aber später habe ich auch bei ihr die Doktorarbeit geschrieben unter anderem und noch bei einem anderen Professor bei uns an der Uni. Genau, da hatte ich das erste Mal die Idee gehabt, weil ich gemerkt habe, das Seminar hieß auch Selbstwirksamkeit im Sport, weil ich da auch festgestellt habe, dass bei Studierenden, nicht bei allen, aber bei einigen häufig noch so ein Denken ist, okay, ich habe meine Schullaufbahn, ich gehe in die Grundschule, 4. Klasse und dann gehe ich aufs Gymnasium, dann studiere ich. Und diejenigen, die halt nicht direkt aufs Gymnasium gehen, haben halt auch nicht die Kompetenz und die Fähigkeiten, in diese Qualifikation zu kommen. Und das hat mich im Seminar, fand ich das sehr negativ überraschend, dass anscheinend noch in der damaligen Zeit, 2007, Studierende so denken. Und habe dann wirklich auch im Seminar haben wir darüber diskutiert, wie Selbstwirksamkeitserfahrungen entstehen und dass halt vor allem Kinder und Jugendliche aus meiner Perspektive auch nicht nach der 4. Klasse selektiert werden können. Und dass das nichts über dessen Kompetenzen aussagt, sondern dass das häufig Hintergründe hat, wenn Kinder nicht sich auf den Lernstoff in der Grundschule konzentrieren können. Und wenn man selber so ein großes Päckchen hat, und das nicht drauf, also sich nicht konzentrieren kann, dann kann man auch keinen Lernstoff aufnehmen. Und da war so die Debatte so, okay, ne, dass Kinder sozusagen nach der 4. Klasse, klar, die fürs Gymnasium geeignet sind, dürfen zum Gymnasium, die anderen werden halt nicht dafür geeignet. Und das fand ich sehr einseitig, die Perspektive. Und dann ist mir so die Idee gekommen, weil ich auch viel in sozialen Brennpunkten quasi Praktikum gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wenn man auf Kinder auch 1:1 zugeht, strahlen die was ganz anderes zurück. Wenn ich jemand nochmal 1:1 was erkläre, der gerade viel durchmacht, nimmt er das ganz anders auf. Und die strahlen einen wieder zurück an. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, habe mich auch immer während meines Studiums viel mit Psychologie beschäftigt. Und da ist mir auch selber aufgefallen, dass ich in meinem Leben immer Menschen hatte, eine Mentoren hatte, die so mir diesen Glauben gegeben haben, dass ich das schaffen kann. Und da ich selber weiß, dass in der Kindheit nicht immer alles glatt laufen kann, und früher auch in der Grundschule nie gedacht hätte, dass ich studieren würde, jemals eine Doktorarbeit schreiben würde, auch selber dann erstmal auf die Realschule gekommen bin, weil halt bei mir familiär einfach einige Herausforderungen gewesen sind, die auch einfach für mich ein großes Päckchen dargestellt haben. Und ich dann auch Mentoren bekommen habe, beziehungsweise irgendwie sich das gefügt hat, die auf einmal das Potenzial gesehen hatten, was in mir gesteckt hat. Und genau, diese Person, die Ingrid Sieverding, hat mir dann aber auch wirklich Faust quasi analysieren später beigebracht. Sie hat mir einen Zugang zur englischen Sprache vermittelt. Mich in meinem Werdegang auch zum einen Weltkreis in Wolbeck gebracht. Und da ich selber auch immer sportlich aktiv war, weil das auch ein wichtiger Punkt von meiner Mama immer war, über Sport sich Selbstvertrauen zu holen und das zu ermöglichen, habe ich gemerkt, dass dieses Fundament eigentlich dazu geführt hat, diese Basis, dass ich zu dem Menschen geworden bin 2007, der ich dann war. Weil
jemand da war, der gesagt hat, hey, gib nicht auf, du kannst es noch nicht, ich glaube an dich, ich sehe dein Potenzial. Du hast einiges erlebt und das hat dir vielleicht einige Zeit genommen in der Grundschule, dich auf Lernen zu konzentrieren, aber das heißt nicht, dass du es nicht kannst, sondern du hast einfach die Kapazitäten nicht gehabt. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist, sich für Kinder und Jugendliche einzusetzen, die vielleicht auch ein ähnliches Schicksal gehabt haben oder auch generell Kinder, die vielleicht ruhiger sind, häufig untergehen, auch wenn es erst den Anschein hat, da scheint alles in Ordnung zu sein, man ja häufig nie hinter die Fassade guckt und wie wichtig das ist, dass Studierende psychologische Tools haben müssen, um Kinder zu verstehen, um einen Zugang zu Kindern zu bekommen, um Menschen wirklich das Potenzial von Menschen zu sehen. Und da war es mir wichtig, dann zu sagen, okay, wenn ich die Idee habe und ich habe danach eine Promotion halt noch ermöglicht bekommen, weil die meine Examensarbeit auch in Nigeria unter anderem geschrieben habe, das Bewegungsverhalten erforscht habe, wie sich das auf die Persönlichkeit, also Selbstkonzept auswirkt. Und habe gesagt, okay, wenn ich das schaffe, dann möchte ich was zurückgeben. Und wenn das klappt, dann werde ich das irgendwie möglich machen, dass dieses Projekt auch in die Universitätslehre integriert wird. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht möglich. Ich habe wirklich gefragt, geht das denn nicht? Also ich kann mich noch heute gut daran erinnern an das Gespräch. Und genau, meine Dozentin Maike meinte damals so, nee, Marie, da ist die Uni noch nicht so weit. Und ich bin dran geblieben, sozusagen.
Sind die Sportpaten ein gemeinnütziger Verein oder wie kann man sich das vorstellen? Was seid ihr für eine Rechtsform?
Genau, Sportpaten ist ein Projekt und ein Konzept und wir arbeiten mit dem Willibald-Gebhardt-Institut, das ist das An-Institut der Uni Münster, zusammen. Das heißt, das ist ein eingetragener Verein. Gleichzeitig sind wir Seminar, gleichzeitig sind wir mit den Schulen, Kooperationspartner mit den Schulen. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Schulen, von Universität, vom Ehrenamt über das Willibald-Gebhardt-Institut e.V., sowie aber auch Unternehmen, die wiederum dann die ganzen sportlichen Aktivitäten für die Kinder finanzieren und Kinder, die auch zum Beispiel sich nicht Fahrräder oder auch Fußball, Sportklamotten leisten können, das wird alles komplett gesponsert. Auch
genau, das ist jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie finanziert ihr euch? Also
über quasi Sponsorengelder sozusagen, die dann wirklich eins zu eins dann auch wieder in die Kinder fließen, wo dann halt alle Gruppenaktionen, alle sportlichen Aktivitäten mitfinanziert werden.
Das heißt, ihr arbeitet aber ehrenamtlich. Wenn du sagst, ihr gebt es eins zu eins weiter, arbeitet ihr ehrenamtlich? Oder?
Genau, das ist so, dass Sportpartner, damit das realisiert werden kann, habe ich mittlerweile so eine Mini-Abordnung, die über die Fachbereiche der Universität Münster ermöglicht werden. Das ist so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Und genau, mein Team, das ist auch ehrenamtlich. Die kriegen eine Aufwandsentschädigung gleichzeitig, damit die Studierenden auch bestmöglichst betreut sind. Und somit, also wie im Sportverein ja auch, wenn dort ein Übungsleiter ist, damit dann auch wirklich die Spendengelder transparent und eins zu eins an die Kinder gehen. Genau.
Das heißt, man kann euch also spenden, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, Mensch, das finde ich wirklich toll, das möchte ich unterstützen. Kann man über eure Website sportpaten.de und .com schauen, wo man, also erstmal kann man sich halt da schöne Projekte sehen.
Ja.
Kann sich euch an euch wenden und erstmal mit dem eigenen Anliegen eventuell. Mhm. Man sagt, ich ziehe eventuell nach Münster, ich möchte da studieren.
Okay.
Ich möchte euch kennenlernen. Kann man ja da schon mal reinschauen. Oder eben, ja, wenn man euch unterstützen möchte.
Genau.
Finde ich ganz großartig.
Ja, und zwar ist auch mal wichtig, wir haben ja auch mit der Martin-Nu-Stiftung, arbeiten wir ja auch zusammen unter anderem. Und uns war es immer wichtig, dass wenn wir ein soziales Projekt aufbauen, dass das wirklich möglichst nachhaltig gestaltet wird, dass die Universitäten Teil reingibt, dass die Schulen natürlich auch, die Kooperationspartner, die dann wiederum auch den Kontakt zu den Kindern herstellen, wieder mit den Seminarleitungen auch zusammenarbeiten, quasi da auch wirklich bestmöglichst betreut sind. Und so bringt jeder seine quasi Expertise mit rein. Das Willibald-Gebhardt-Institut, was für uns natürlich die Gelder bescheinigt, gleichzeitig aber auch Spendenbescheinigung rausgibt und dadurch auch das Bürokratische macht, wie wenn die Studierenden, man muss sich vorstellen, wenn es 100 Studierende sind und die machen ganz viele Aktivitäten mit den Kindern, dann ist das auch ein kleinerer beziehungsweise größerer bürokratischer Aufwand. Und da ist halt das Willibald-Gebhardt-Institut dann mit dabei. Ich und mein Team sind vor allem für die Lehre und die Seminare zuständig, dass die Studierenden wirklich bestmöglichst ausgebildet werden, sind aber auch immer für diejenigen erreichbar, wenn es auch außerhalb der Supervision Beratungsmöglichkeiten geben soll. Und genau, deswegen sind wir auch wirklich da mit 100% Herz dabei und
Ja, das ist uns wichtig, einfach, dass das auch den Kindern zugutekommt und wir das halt auf möglichst vielen Schultern als Netzwerk ermöglicht haben und aufgebaut haben.
Hello Heroes ist ja eigentlich auch ein Podcast für Inklusion, Menschen mit Behinderungen, Angehörige. Ist das bei euch auch ein Thema? Gibt es auch Patenschaften für Kinder mit einer Einschränkung?
Klar, das sind ja genau auch Kinder, die genauso ein Potenzial haben wie jedes andere Kind. Und wir haben auch Kinder dabei, die unter anderem Erkrankungen haben, die aber auch eventuell in Richtung die Situation gehen, dass sie zum Beispiel nicht gut sehen können, also eine Beeinträchtigung im Sehen. Also ganz, ganz unterschiedlich ist das.
Das heißt, es sind dann Inklusionskinder an einer Regelschule oder arbeitet ihr auch mit Förderschulen zusammen?
Wir haben Inklusionskinder an der Regelschule zum Beispiel dabei, aber es sind auch Kinder, wie zum Beispiel ein Sportpatenkind, das hatte eine Erkrankung, Becker-Kina nennt sich das, wo sich halt, das ist eine Muskeldystrophie, die Muskeln immer weiter abbauen. Und das war quasi, ist auch an der Förderschule gewesen, war erst ganz normal in der Grundschule. Genau, und das ist aber trotzdem reingekommen, das war jetzt keine direkte Kooperationsschule von uns, aber wir haben quasi aufgrund dessen gesagt, hey, das Kind hat es verdient einfach und das ist zentral, auch ihm da was Tolles und Positives zu ermöglichen. Und was mir immer sehr ans Herz gegangen ist, die Mama hat von dem Kind dann gesagt, so ja, er hat dadurch eine Kindheit gehabt. Weil bei Becker-Kina weiß man halt nicht, wie alt die Kinder werden. Die können bis ins Jugendalter gehen, bis ins frühe Erwachsenenalter oder auch in ganz seltenen Fällen noch älter werden. Und das war halt schön zu hören, auch wenn man das hört, auch erstmal für sich schlucken muss, wenn man denkt, okay, man weiß nicht, ob das Erwachsenenalter oder Jugendalter erreicht. Und die Mama bedankt sich dafür, dass er dadurch ein Stück weit noch mehr Kindheit gehabt hat. Genau.
Wie schön das zu beobachten, oder?
Ja.
Du bist auch mehrfach schon ausgezeichnet worden für die Gründung des Sportpaten. Erzähl mal davon.
Ja, einmal war das mit dem Cusanus-Preis 2013. Da war ich gerade in den ersten 2 Jahren meiner Promotion, meiner Dissertation. Und ich habe ja 2012 während meiner Schwangerschaft das erste Mal Sportpaten quasi ins Leben gerufen, das erste Seminar durchgeführt mit 2 Sportpaten und 2 Kindern als quasi Pilotprojekt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe es geschafft, ich habe ein Promotionsstipendium bekommen und ich möchte was zurückgeben. Ich möchte, dass meine Forschung, die ich jetzt in Nigeria und in Deutschland erforscht habe über das Bewegungsverhalten, ich möchte, dass es direkt den Kindern zugutekommt. Dass dieses Physical Active Replay essentiell ist für die komplette Persönlichkeitsentwicklung, dass ich kreativ bin, dass ich selbstbewusst bin, dass ich mich auch positiv sehe und auch über körperlich-sportliche Aktivität auch einen Zugang zu meinem Körper habe und habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe das dann ins Leben gerufen und habe dann quasi ein Jahr später vom Cusanus-Werk, wo ich auch mein Stipendium drüber bekommen habe, wurde ich dann ausgezeichnet mit dem Cusanus-Preis für gesellschaftliches Engagement. Genau, und das Preisgeld ist dann auch wirklich 1:1 in die Kinder quasi geflossen. Damals, wo wir gestartet sind, waren wir immer noch sehr kreativ und haben dann die Eishalle angeschrieben in Münster, ob wir einmal umsonst in die Eishalle dürften und haben ganz viel auch draußen gemacht oder haben nochmal Sportläden gefragt, ob sie Kleider oder Sportklamotten spenden. Also erstmal wirklich sehr, 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 einfach just do it, ne? Man muss nicht sofort ein fertiges
Hands on
haben. Hands
ja.
on.
Ja,
genau.
Sehr gut.
Dann ist das Konzept, hat sich immer weiterentwickelt und das Projekt und ist jedes Jahr evaluieren wir das, bringen was Neues mit rein, verbessern das. Also ne, man ist ja nie perfekt in irgendetwas, sondern man entwickelt sich ja immer und immer weiter, weil dann gibt es neue Forschung, die wir wieder integrieren. Und so kam es dann dazu, dass weiter Empathie integriert wurde, irgendwann Resilienz, Supervision, Fallbesprechung. Und das Preisgeld wurde dann eigentlich für die ersten Gruppenaktionen eingesetzt, für Kinder, die kein Fahrrad hatten. Und haben wir auch echt lange, lange halten können. Wir sind ja klein angefangen. Genau, und haben dann das.
Wie hoch war das Preisgeld?
5.000 Euro.
Wow, also damit kann man schon viel machen, finde ich.
Ja.
Du warst aber auch, wie ich hier lesen kann, unter den Top 10 Finalistinnen des Global Teacher Preis ist 2017. Ja. Was ist das denn?
Richtig, genau. Der Global Teacher Preis ist quasi der alternative Nobelpreis für Lehrkräfte. Und den habe ich halt, also ich bin in die Top 10 sozusagen gekommen, in die Auszeichnung der Top 10. Der ist auch mit 1 Million Euro dotiert, US-Dollar dotiert.
Ja.
Und genau, ich bin dann quasi in die Nominierung gekommen, habe auch die Top-10-Auszeichnung bekommen. Und was großartig war, also es war für mich eine Ehre und auch wirklich die anderen 10 Top-10-Kandidaten von insgesamt 25.000 bis 30.000 müssen es gewesen sein, Nominierten sind wir halt in die engere Auswahl gekommen. Und das war großartig, Menschen aus Kenia wie Mike zu treffen, Maggie zu treffen, die genau wie man selber für Kinder brennen und Kinder stärken und einen Fokus auf Kinder setzen. Und genau, die Auszeichnung ist halt also aufgrund von Sportpaten gewesen, weil halt natürlich da schon Lehre anders gelebt wurde, Lehre direkt mit der Praxis verknüpft wurde. Ich aber natürlich auch das wiederum mit den Schulen verzahne. Ja, und das war für mich eine große Ehre, dabei zu sein. Und ich war da auch sehr, sehr gerührt. Genau.
Was macht das so mit dir? Also du stehst da, blickst ein Stückchen zurück über die Gründung. Du hast gerade erzählt, du warst da sogar auch schwanger mit deiner Tochter. Und blickst auf dein Wirken zurück und bekommst so einen Preis, so eine Auszeichnung. Das ist doch unheimlich schön. Das ist doch, also da kriegst du ja auch eine Bestätigung dafür, dass es richtig ist, oder? Dass dein, in meinem letzten Podcast habe ich mit Olaf, da ging es um ein ganz anderes Thema, über sein Warum gesprochen. Jeder Mensch braucht dieses Warum, wenn er für etwas, ja, brennt und etwas bewegen will. Und du hast ja ganz offensichtlich etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegt. Du bewegst ja Menschen. Auf verschiedene Art und Weise.
Ja. Ja.
Und hat dich das nochmal mehr gestärkt, motiviert, stolz gemacht?
Das hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und nicht aufgebe. Und der Weg, sage ich mal, so ein Projekt zu initiieren während der Promotion, während der Schwangerschaft, während des Referendariats. Ich habe ja dann auch nochmal parallel mein Referendariat sozusagen gemacht, hat mir gezeigt, dass es wert war zu kämpfen. Und das ist genau das, wo früher für mich andere gekämpft haben, dass ich das jetzt zurückgeben kann. Und das hat mir gezeigt, dass wie wichtig es ist, dass man jedem Kind die Chance gibt, dass es gesehen wird. So, das ist
mir auch geschrieben. Ein Zitat von dir ist ja auch, echte Bildung beginnt dort, wo Beziehung entsteht.
Ja.
Und sie endet dort, wo Menschen in ihre eigene Kraft finden. Meinst du, die endet da wirklich? Also fangen wir erstmal an bei dem, oder wo Bildung beginnt, also in Beziehung. Erklär das mal.
Genau, Bildung beginnt in Beziehung. Wenn wir jetzt mal weg von den kognitiven Fähigkeiten, kognitive Intelligenz gehen, hin zu emotionaler und sozialer Intelligenz. Da entsteht Bildung. Das heißt, wir haben ja lange, sag ich mal, einen sehr einseitigen Begriff von Intelligenz gehabt. Jetzt in den letzten Jahren kommt das ja immer mehr, dass man sagt, okay, Intelligenz hat nicht nur eine Facette kognitiv, sondern es gibt die emotionale Intelligenz, die soziale Intelligenz. Und genau da entsteht Bildung. Wenn ich eine emotionale, soziale Intelligenz habe und auch mein Know-how, mein Wissen wiederum für andere Menschen einsetze, das ist im Prinzip wahre Bildung, weil ich das dann weitergebe. Ich lerne, den anderen Menschen zu verstehen. Ich lerne, den Menschen weiter voranzubringen. Wenn ich später als Studierender eine gute Lehrkraft sein möchte, muss ich die Kinder verstehen. Wenn ich die Kinder verstehe, kann ich auch erst Bildung ermöglichen. Weil für ein Kind, was ein großes Päckchen hat, ist vielleicht die Methodik nicht genau richtig, sondern eine andere Methodik. Oder für ein Kind, was, sag ich mal, ein sehr, sehr beschütztes Elternhaus hatte und schon sehr viel Flow hat einfach und sich immer schon auf Wissen und sich weiterentwickeln konzentrieren konnte, frühzeitig schon an sportliche Aktivität oder auch an eine musische Bildung herangeführt wurde, hat natürlich ganz anderes Level, als wenn ein Kind das jetzt in der frühen Kindheit gar nicht erlebt hat, obwohl es das Potenzial hätte. Und darum geht es, dieses Kind zu sehen in seinem Potenzial und nicht zu sehen, wo es herkommt. Und das ist für mich wirklich echte und wahre Bildung, zu sehen, hey, welches Potenzial hat der Mensch und wie kann ich über Bildung, über emotionale, soziale Intelligenz wieder weiter voranbringen. Weil wichtig ist ja, dass wir als Menschen auch wirklich zu selbstbestimmten, mündigen Bürgern werden, die Bildung erfahren. Wenn ich das aber nicht erfahre als Kind, dass mich jemand sieht mit meinem Potenzial, sondern ich immer nur wieder durchs Bildungssystem durchfalle, dann fühle ich mich später nicht mehr als wirksam. Und dann wird quasi meine Psyche selber nicht gesund, sie zieht sich weiter zurück. Und wenn man sich nicht als wirksam erlebt und fühlt, versucht man auch gar nicht wiederum, neue Sachen zu schaffen, zu erreichen.
Aber das muss einem ja auch erstmal bewusst werden, oder?
Ja. Also ich habe, wenn ich jetzt, also keiner, glaube ich, sitzt ja irgendwie zu Hause und sagt, ich habe jetzt keine Selbstwirksamkeit mehr. Wie wird einem das denn bewusst? Doch nur in der Außenwirkung, in meinen Beziehungen, in meiner Leistung oder Zufriedenheit? Oder wie kann man das?
Selbstwirksamkeit ist ja im Prinzip, wenn man das jetzt, sage ich mal, nicht zu so wissenschaftlich beschreibt, sondern ein bisschen einfacher, ist es ja der Glaube an sich selbst. Wenn ich vor einer Situation bin und Situation immer wieder meide, wenn ich da Angst vor habe zu versagen, habe ich eine geringe Selbstwirksamkeit, weil ich glaube nicht an mich. Wenn ich aber jemand bin mit einer hohen Selbstwirksamkeit, dann heißt, also ich erlebe mich als wirksam, ich schaffe es. Wenn Plan A nicht funktioniert, dann weiß ich, okay, versuche ich Plan B, C, D oder F, aber ich gebe nicht auf, ich mache weiter, bis ich es schaffe. Dann hat man eine hohe Selbstwirksamkeit. Und daran merkt man halt, wenn man häufig vor Aufgaben ist, wo man Angst oder Sorge hat und die dann anfängt zu meiden und gar nicht mehr in die Situation reingeht, dann hat man häufig, oder dann hat man eine, quasi hat man einen geringen Glauben an sich selbst, weil man denkt, ich schaffe das.
Selbstvertrauen, ist das gleichzusetzen mit Selbstvertrauen?
In der Psychologie, wenn man jetzt exakt definieren würde, haben wir einmal Selbstwirksamkeit und dann haben wir das Selbstkonzept und darin ist enthalten das generelle Selbstkonzept und das generelle Selbstkonzept, kann man sagen, ist im Prinzip das Selbstvertrauen. Aber wir haben ja ganz viele unterschiedliche Konzepte von uns selber, wie zum Beispiel im sportlichen Binden, im sozialen Selbstkonzept. Und Selbstwirksamkeit heißt, ich fühle mich wirksam, sei es im Zwischenmenschlichen, sei es in kognitiven Aufgaben, sei es in sportlichen Aufgaben. Und wenn ich das aber in mehreren Bereichen immer wieder erlebe, dass ich mich wirksam sehe und ich denke mir so, boah, ich schaffe das, ich habe den Glauben an mich selbst, dann entsteht ein Strahlen in den Augen bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Bestes Beispiel ist, wie hast du Fahrradfahren gelernt? Frage ich dich
Ich
einmal.
jetzt?
Ja.
Ja, ich habe ja zwei ältere Schwestern, die konnten natürlich dann vor mir Fahrrad fahren. Und ja, ich habe es mir abgeschaut, aber ich hatte natürlich, also ja, ich hatte auch Eltern, die mir das dann zugetraut haben, die mit mir geübt haben, langsam diese Balance zu lernen. Ja, wahrscheinlich dieses Selbstvertrauen da zu erhalten, zu bekommen aus der Situation heraus, ja.
Und in dem Moment, wo deine Eltern quasi, das ist immer der Moment, wo man dann erst noch festgehalten wird, also vorsichtig, man läuft nebenher. Und in dem Moment, wo du einmal losgefahren bist, ohne dass dich jemand festhält oder dir gesagt haben, so, jetzt schaffst du es alleine weiter, kannst du dich daran noch erinnern?
Ich glaube schon. Also ich dunkel. Ich weiß auf jeden Fall, es war mit einem positiven Gefühl verbinde ich das absolut.
Genau. Und das ist so dieser Moment, wenn man das auf einmal schafft, wenn Mama und Papa einen loslassen und man fährt alleine
Ja.
weiter oder die älteren Geschwister, ohne dass jemand einen festhält oder die Stützräder hat. In dem Moment hat man das, wo man sich wirksam erlebt. Ich habe es geschafft, ich kriege es jetzt hin. Und dann hat man quasi so ein Strahlen in den Augen. Und diejenigen, die dir das dann quasi dich unterstützt haben, also deine Eltern oder es können auch Geschwister sein, haben das auch, weil die freuen sich. Und auch bei denen
Ja.
entsteht dann so ein Leuchten in den Augen.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich viel besser natürlich daran erinnern, wie ich meiner Tochter das Fahrradfahren
Zum
beigebracht
Beispiel.
habe. Und ja, da bekomme ich auch irgendwo was zurück, ein positives Feedback, ein gutes Gefühl. Aber ist das dann auch eine Selbstwirksamkeit
Ja,
meiner Person? Ich als Mutter,
genau.
ja.
Das wäre eine pädagogische Selbstwirksamkeit. Das heißt, du hast quasi deinem Kind in dem Moment was beigebracht, ihm Vertrauen gegeben und du merkst, okay, es hat es geschafft durch meinen Support, aber trotzdem selbstständig. Und das gibt dir halt auch ein gutes Gefühl. Du bist stolz und denkst dir, wow, hat weitere Entwicklungsschritt. Und das macht was mit dem Kind, aber das macht auch was mit dem Gegenüber, mit dem Menschen, der auch quasi in dem Moment pädagogisch da ist, in der Beziehung da ist. Und so entsteht halt auch Selbstwirksamkeit im Rahmen von Beziehungen.
Ja. Und dann geht es eben zum nächsten Schritt weiter. Also ich kenne das ja aus dem Sport, also aus dem Reitsport und auch aus dem Mentaltraining. Ich bin auch ausgebildete Trainerin. Da habe ich mich auch viel mit mentalem Training beschäftigt. Und wenn ich mich zurückerinnere an einen Erfolg, jedenfalls etwas, was für mich Erfolg war, muss gar nicht groß gewesen sein. Und in dieses Gefühl gehe. Wie war das, als ich jetzt die Schleife gewonnen habe, als ich über den letzten Sprung gesprungen bin und gemerkt habe, wow, das war jetzt richtig gut. Das war richtig gut. Ja, wenn du dich daran erinnerst, an dieses Gefühl und du nimmst es mit in die neue Prüfung oder so, dann heißt es nicht, dass ich irgendwie wieder gewinne, aber ich bin einfach, ich zeige mein Bestes, glaube ich.
Genau.
Und darum geht es ja. Wir wollen ja auch aus unseren Kindern das Beste herausholen. Mhm. Und es gibt Eltern oder Lebenssituationen, da gelingt das nicht. Da gelingt das nicht. Deswegen finde ich es ganz großartig, dass es eben dann Sportpaten,
ja,
Paten gibt. Es muss auch nicht immer innerhalb der Familie sein. Oft ist es sogar schwierig, gerade in der Pubertät, glaube ich, oder? Dass die Eltern sind ja keine Mentoren mehr. Das will man ja gar nicht. Es ist ja viel cooler, wenn man mit einem Studenten auf die Skatebahn geht oder Fahrradfahren geht. Und das finde ich ganz großartig. Kann man denn dieses Konzept der Sportpaten nicht auch an anderen Städten noch aufbauen? An anderen Universitäten?
Ja, also wir sind komplett skalierbar. Wir haben ja ein komplettes Materialpaket. Deswegen, wir sind ja aus der Sportwissenschaft sozusagen von 2012 in die anderen Fachbereiche mit interdisziplinär sozusagen integriert worden. Das heißt, auch da haben wir es ja geschafft, dass Sportpaten nicht beim Sportwissenschaft bleibt, sondern wirklich hinausgeht. Und auch natürlich ist es möglich, das in andere Universitätsstädte zu integrieren. Wer Interesse hat, die sollen uns anschreiben. Wir wollen das Konzept gerne weitergeben, weil es für Kinder ist. Wir haben seit über 12 Jahren Erfahrung damit, seit 2012. Andreas Schleicher, der Bildungsdirektor der OECD, ist ja auch einer unserer internationalen Schirmherren und sagt das halt auch immer so, ne, das ist das beste Möglichkeit für Studierende, wirklich in die Zukunft zu investieren, weil sie in sich investieren, in ihre Soft Skills, die ja die Hard Skills werden. Und wir würden es lieben gerne weitergeben. Deswegen, wer Interesse hat, welche Universität, welcher Projektkurs der Oberstufe, wir sind da und geben das gerne weiter.
Bietest du es auch schon proaktiv anderen Universitäten an?
Wir arbeiten zum Teil mit Projektkursen in Coesfeld unter anderem oder jetzt auch an der Mathilde-Anneke-Gesamtschule in Münster, da wo das als Projektkurs auch integriert ist in der Oberstufe. Bislang sind wir jetzt noch nicht proaktiv auf Universitäten zugegangen, weil wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass das, was hier in Münster ist, auch wirklich weiter die nachhaltige, gute Qualität hat. Und würden uns aber sehr freuen, wenn Anfragen jetzt kommen würden. Und das wäre nochmal
ein Step. An große Universitäten denke, wie Düsseldorf, Medizin,
genau.
Berlin, das Heidelberg, das wäre doch großartig.
Definitiv.
Also ich würde sagen, auf diesem Wege sprechen wir mal alle die an, die auch Beziehungen dahin haben. Wir wissen unbedingt Sport, dieses tolle Konzept der Sportpaten. Ich will es gar nicht auf ein Konzept reduzieren. Es ist ja ein unheimlicher Gewinn, ein Mehrwert für die Gesellschaft. Müssen wir auf jeden Fall mit dieser Botschaft rausgehen, weil das sind auch irgendwo, das sind auch Heroes-Geschichten, die da entstehen. Und deswegen unterstütze ich das auch voll und ganz. Ich finde es ganz großartig. Ich danke dir ganz herzlich, dass du das hier bei uns vorgestellt hast heute. Unheimlich inspirierend. Und ja, ich kann es so ein bisschen nachempfinden, nachfühlen. Du bist schon ein paar Jahre jetzt weiter als ich. Horses for Heroes gibt es noch nicht ganz so lang. Aber das gibt auch mir irgendwie eine schönes Gefühl, gute Perspektive, dich zu sehen, wie du das auch aufgebaut hast und dran geblieben ist und du immer daran geglaubt hast. Deswegen gibt's heute Sportpaten. Super. Richtig schön. Vielen Dank, liebe Marie. Sag du doch nochmal bitte, wie wir euch erreichen können.
Genau, also ihr könnt uns erreichen über die Uni Münster, über den Arbeitsbereich Sportpsychologie, da findet ihr uns, über das Willibald-Gerban-Institut e.V., als auch über die Sportpaten-Homepage. Darüber erreicht ihr uns auf jeden Fall. Das heißt, gibt einfach sportpaten.com ein oder halt mein Name Marie Ganbari und da findet man ganz viel und direkt die Zugänge auch dazu.
Wir verlinken das natürlich auch direkt unter unserem Podcast bei Apple, Spotify und auch auf unserer Website. Dann hoffe ich, dass da viele Anfragen kommen. Auch übrigens von Sponsoren, bitte.
Auf jeden Fall. Wir freuen uns, denn nur gemeinsam können wir vorangehen und stark sein und was verändern. Und es gibt ein Zitat, das habe ich mitgenommen aus der Zeit, während ich in Nigeria unter anderem geforscht habe. Und das ist halt, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Und deswegen, Sportpaten ist halt einfach ein Netzwerk aus verschiedensten Systemen, Institutionen, um sich gemeinsam für Kids stark zu machen. Und auch, dass wir uns kennengelernt haben, ist ja auch über das Netzwerk sozusagen entstanden und das ist großartig einfach und deswegen freue ich mich, gemeinsam voranzugehen mit euch, mit dir in der jetzigen Zeit, wo es umso wichtiger ist, ein Zeichen für Kinder, für Empathie, für Menschlichkeit zu setzen.
Ja, das stimmt. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Ja. Danke dir ganz herzlich.
Ganz lieben Dank.
Bis bald.
Ja. Bis bald.
Tschüss, Marie.
Tschüss.
Das war Hello Heroes mit Anushka Bayer. Danke, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und bleib neugierig auf die nächste Folge. Bis bald bei Hello Heroes.